In Gedi. Wer weiß, wo das liegt? Wer war schon mal da? Schön. Dann wisst ihr ja, wo ungefähr das spielt. Also jedenfalls die, die sich gerade gemeldet haben. Und das, was da passiert ist, hat eigentlich was mit dem zu tun, was Marco gerade schon gesagt hat, nämlich mit Heiligung. Denn Heiligung heißt ja, dass das, was wir in Jesus schon sind, in unserem Leben auch sichtbar wird. Das ist Heiligung, um es mal mit einem Satz zu sagen. Weil für mich war das immer ein Riesenmysterium und wenn das Thema kam, habe ich immer Bauchschmerzen gekriegt, weil ich Heiligung früher immer so verstanden habe, ich muss ein besserer Mensch werden und das möglichst noch aus eigener Kraft. Und dass das nicht klappt, wer mich besser kennt, weiß Bescheid. Und dann irgendwann habe ich begriffen, dass Jesus nicht nur unser Heil geschaffen hat, sondern auch unsere Heiligung. Und jetzt zeigt sich das ja an ganz unterschiedlichen Gebieten in unserem Leben. Hat sicher auch was mit unserem Charakter zu tun. Wer so ganz sanftmütig ist und nie den Mund aufmacht, bei dem kann Heiligung bedeuten, dass er lernt, deutlich zu sagen, was richtig ist und was falsch. Bei dem, der schon mit einem Holzhammer auf der Schulter geboren ist oder mit der Keule auf der Schulter und immer, wenn irgendwas nicht ganz richtig ist, haut er drauf, bei dem heißt Heiligung dann sanftmütig zu werden, vielleicht auch erstmal zu schweigen und erstmal zu versuchen zu verstehen, was los ist. Heiligung kann also ganz, ganz unterschiedlich sein. Ein Übungsfeld, das vermutlich für alle hier Anwesenden ein Übungsfeld ist, das ist ja die Feindesliebe. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Oder ist hier jemand schon mit diesem Thema fertig und kriegt das vollkommen hin? Komisch, jetzt meldet sich keiner mehr. Ist ja alles nur Bescheidenheit, aber. Also ich jedenfalls bin damit nicht fertig. Und wer jetzt Engedi kennt und wer die Bibel kennt, der weiß, was in Engedi passiert ist. Und ahnt jetzt schon oder weiß jetzt schon, was kommt. Außerdem steht ja der Bibeltext drunter. So die ganz Bibelfesten, also ich wüsste nicht, was in 1. Samuel 24, also jetzt weiß ich es natürlich, aber das wäre nichts, was ich so genau habe ich das nicht gelernt. Ich lese uns mal vor, was da steht. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei En-Gedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste En-Gedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei dem Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken, David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat. Siehe, ich will deine Feinde in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte, und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach, »Mein Herr und König!« Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul, »Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, siehe doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und siehe, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem alten Sprichwort, von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht die Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich. Du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Nun siehe, ich weiß, dass du König werden wirst und das Königtum über Israel in deiner Hand Bestand haben wird. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du mein Geschlecht nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus meines Vaters Hause. Und David schwor es Saul. Da zog Saul heim, David aber mit seinen Männern zog hinauf auf die Bergfeste. Also zunächst mal ein paar Dinge einfach zum Hintergrund, zum Vorstellen. Also erstmal Bergfeste. Weiß jemand, was das Hebräisch heißt, wenn viele schon da waren? Masada, genau. Ja, und Masada sagt wahrscheinlich auch denen, die noch nicht da waren, was, diese Festung, und die ist, oh Wunder, nicht allzu weit von Engedi weg. Die wird in der Form, in der die Römer sie zerstört haben, zu Davids Zeit noch nicht existiert haben. Aber ich glaube, dieser Berg, der ist schon eine natürliche Festung, selbst wenn man da oben nichts drauf baut. Ja, wenn David da mit 400 Mann, die er meistens bei sich hatte, da oben gesessen hat, dann hätte Saul ruhig mit 3000 angreifen können. Das hätte ihm nicht viel eingebracht. Ja, die hätten da oben Kegeln gespielt, einfach ein paar Steine runtergerollt und Saul wäre mit seiner gesamten Mannschaft den Berg runtergestürzt. Das ist das eine. Das andere, einfach mal zum Vorstellen. Wir waren, Engedi ist ja eine Quelle, die dann ziemlich schnell ins Tote Meer fließt. Und an dieser Quelle gibt es zwei Teiche. Einen kleineren oben mit vielleicht 4-5 Metern Durchmesser. Ziemlich überschaubar. Also wenn da 3 Leute gleichzeitig baden, kommen sie sich schon relativ nah. Von dem geht dann ein Wasserfall runter in einen größeren. Der hat vielleicht so 10-15 Meter Durchmesser, würde ich mal schätzen. Oder widerspricht einer von denen, die da waren? Also mal so grob geschätzt. Als wir damals da waren, zum Vergleich, wir waren 2 Stunden da oben. In der Zeit waren 3 Reisegruppen da. Dann waren wir 1/2 Stunde an dem unteren. In der Zeit waren auch 3 Reisegruppen da. Also unten geht es rein, raus. Ja, die halten mit dem Bus unten an, laufen da rein, dürfen dann einmal ins Wasser springen, dann raus, abtrocknen und wieder zum Bus zurück. Und dann geht die Fahrt weiter. Wir haben in dem ganzen Bereich einen ganzen Tag verbracht. Wir waren halt so Rucksacktouristen damals. Das war deutlich angenehmer und interessanter. Und an dem oberen Teich, da gibt es eine Höhle. Wenn man da so reinguckt, dann denkt man, naja, die ist so ungefähr so groß wie die Bühne hier vorne. Ein bisschen schmaler noch, aber so von der Tiefe kommt das ungefähr hin. Und die haben wir uns angeguckt, war interessant. Dann haben wir uns da hingesetzt, haben gegessen und getrunken. Und dann kam eine Reisegruppe, so etwa 50 Mann. Und einer nach dem anderen verschwand in dieser Höhle. Wir sind jetzt hier 39, wenn alle Plätze besetzt sind. Und glaubt ihr, wir würden alle hier oben drauf passen? Na, also ich glaube, es würde ganz schön eng werden. Jedenfalls habe ich mich gefragt, was ist denn da los? Und dann bin ich nochmal dahin und dann stellte sich raus, hinten in der Höhle war etwa so hoch ein Absatz. Und dahinter ging es endlos weiter. Sie sind also einfach diesen Absatz hochgeklettert und nach hinten weitergelaufen. seitdem kann ich mir das hier vorstellen. Denn normalerweise würde man ja sagen, also Saul, was hast du denn für eine Leibwache? Dass die nicht merken, dass da 400 Feinde in der Höhle hocken. Aber seit ich das gesehen habe, wer die Höhle nicht kennt und nicht ganz aufmerksam ist, der merkt es nicht. Ja, und wenn man also mit der Möglichkeit nicht rechnet, so wie wir ja auch nicht damit gerechnet haben, der sieht das. Ich will nicht sagen, dass es genau die Höhle war. Ich bin auch nicht in den hinteren Teil reingeklettert, um mal zu gucken, wie viel Platz da tatsächlich ist. Jedenfalls die 50 Leute waren komplett verschwunden. Die konnte ich nicht mehr sehen. Ja, weil ich habe sonst immer gedacht, also Leute, Saul, du musst mal wirklich deine Leibwache alle einen Kopf kürzer machen und durch neue ersetzen, denn das geht ja wohl gar nicht. Aber seit ich das gesehen habe, bin ich da ein bisschen vorsichtiger, weil ich sage, ja, das kann tatsächlich sein. Ja, das ist möglich. Das einfach mal zum Hintergrund für die, die sich vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht haben, wie so eine Geschichte überhaupt passieren kann. Aber mir geht es heute um was anderes. Zunächst mal möchte ich, dass wir uns die beiden Personen angucken, die hier die Hauptrolle spielen. Das ist einmal Saul, König von Israel. Aber Saul war auch ein sehr unsicherer Mensch. Schon bei seiner Salbung müssen sie ihn erstmal suchen. Der ist abgehauen. Der hat sich versteckt. Samuel hat ihm gesagt, also Gott hat mir gezeigt, du sollst der erste König Israels sein. Aber als es dann soweit war, war Saul weg. Einfach verschollen, verschwunden. Dann auch die beiden Geschichten, derentwegen er dann von Gott verworfen wird. Das kommt gleich nochmal. Eigentlich hat Saul in beiden Fällen aus Unsicherheit agiert. Er hat sich nicht getraut, das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Er war insgesamt eigentlich ein unsicherer Mensch. Rein äußerlich eine großartige Erscheinung. Ja, es heißt da eines Hauptes länger als alles Volk. Aber wir merken ja schon, als Goliath dann ankommt, da ist Saul plötzlich wieder so groß mit Hut, trotz seiner stattlichen Erscheinung. Und von daher, ich habe ja jetzt einiges übersprungen im Buch Samuel, wir gucken ja gerade immer mal Texte, Saul hat auch Großes getan, er hat auch viel bewegt gegen die Philister. Also eigentlich ein Mann mit sehr sprunghaftem Temperament, würde ich sagen. Mal der große Held, der gegen die Philister vorgeht und kämpft und macht und vorneweg zieht und im nächsten Moment der große Feigling. Und vor allen Dingen war er Gott ungehorsam gewesen. Er hatte nicht mehr auf Gott vertraut. Anfangs tut er es ja. Aber dann kommen ganz schnell die Momente, wo er Angst bekommt, Also bei mir ist das so. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist das definitiv so, dass wenn ich ungehorsam bin, ganz oft die Wurzel Angst ist. Angst, zu kurz zu kommen, Angst, dass es nicht funktioniert, wenn ich jetzt nicht selber reingehe und mache, Angst, was weiß ich. Und Saul ist definitiv mindestens zweimal in solchen Angstsituationen gescheitert. Einmal sollte er auf Samuel warten. Samuel sollte die Opfer bringen, sollte das Heer segnen und er kam und kam und kam nicht. Also hat Saul, der dazu nicht berechtigt war, die Opfer selber gebracht. Und Gott sagt im Nachgang, damit hast du deine Dynastie verspielt. Du wirst König bleiben, aber deine Kinder nicht mehr. Und das zweite Mal, da sollte er keine Beute machen. Gott hatte ihm ganz klar gesagt, ihr sollt alles, was ihr da vorfindet, zerstören. Und dann kommt Samuel und Saul, wir haben großartig gesiegt für Gott. Und Samuel, was höre ich denn da für ein Blöken von Schafen und Brüllen von Rindern? Naja, seinen Leuten zu sagen, ihr dürft keine Beute machen. Vielleicht war es auch eigene Habsucht mit eine Rolle, aber ich glaube fast noch mehr, die Angst, seinen Leuten zu sagen, ihr dürft das nicht, ihr dürft nichts mit nach Hause bringen. Schwierig. Und dann sagt Gott in diesem Kontext, du wirst auch dein Königtum los. Ja, und wir kennen das ja aus einem Psalm von David, als er betet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Genau das ist dann mit Saul passiert. Gott hat ihm seinen Geist genommen und hat ihn David gegeben. Also im Alten Testament war es ja so, dass der Heilige Geist immer an ein Amt geknopft war. Im Neuen Testament bekommt jeder Gläubige, also jeder, der zu Jesus gehört, hat auch den Heiligen Geist. Im Alten Testament war das anders. Also, wer zu Jesus gehört, Jesus gab es ja noch gar nicht, ja, aber nicht jeder gläubige Israelit bekam den Heiligen Geist, sondern Könige, Priester, Propheten und, habe ich es noch nicht hier so oft gebracht, Handwerker. Nämlich die Handwerker, die den Tempel und die Stiftshütte gebaut haben, bekamen auch den Heiligen Geist. Ja, also wenn jemand ein Amt ausführen sollte für Gott, bekam er dafür den Heiligen Geist. Ganz egal, was es war. Das ist Saul. Und auf der anderen Seite David, der Jüngste. Ich habe das jetzt schon immer mal gesagt, der nicht mal mitgezählt wird, als sein Vater alle seine Söhne antraben lassen soll, da schickt er Nummer 1 bis 7 ins Rennen, den 8., den Kleinen, den schickt er gar nicht mit. Als David dann am Schlachtfeld bei Saul, sein eigener Bruder nimmt ihn nicht ernst. Du willst ja hier nur zugucken, wie wir uns hier gegenseitig umbringen, mach dich nach Hause. Saul nimmt ihn nicht ernst. Also eigentlich ist David in seiner Kindheit und Jugend der nicht ernst genommen wird von Menschen. Von Gott schon. Der hat einen anderen Blick gehabt, aber von Menschen erlebt er immer wieder, dass er nicht ernst genommen wird. Aber David, ich habe jetzt im Nachgang, das habe ich hier noch nicht drin, ich hätte es bei mir ändern können, aber das sind ja getrennte Präsentationen, ich habe ja nicht dieselbe vor mir wie da. Eigentlich hätte ich das mit dem unsicheren Menschen auch bei David sagen können. Denn Selbstvertrauen im eigentlichen Sinne hatte David mal mehr, mal weniger. Aber was er hatte, war Gottvertrauen. Das ist hier der ganz große Unterschied zwischen Saul und David. Was das Selbstvertrauen angeht, sind die sich vielleicht gar nicht mal so unterschiedlich. Die scheinen mir relativ ähnlich zu sein in manchen Dingen. Diese emotionalen Schwankungen, die hatte Saul, die hatte David. Diese Panik in bestimmten Situationen hatte Saul und hatte David. Lest mal manche Psalmen von David, wie der Muffe gehabt hat in bestimmten Lebenssituationen. Auch zu Recht, jetzt, ich will das gar nicht kritisieren, aber da stellt man bei den beiden relativ viele Ähnlichkeiten fest. Aber der entscheidende Unterschied ist, David ist derjenige, der Gott vertraut. David ist derjenige, der dann eben, deswegen können wir es ja in den Psalmen nachlesen, weil David in so einer Situation einfach zu Gott schreit und sagt, Gott, du bist der, der mich jetzt retten kann, du bist auch der, der mich jetzt hier retten muss, sonst gehe ich unter. Dir will ich vertrauen. Du musst mich hier raushauen. Und das ist genau der Punkt, der den Unterschied ausmacht zwischen diesen beiden Männern. David hat gesündigt, der hat Dinge verbockt. Die sind nach meiner Werteskala schlimmer als die Saul verbockt hat. Aber David hat sich zu seiner Schuld bekannt und David hat um Vergebung gebeten und Gott hat ihn wieder aufgenommen. David ist in dem Weiteren immer der König. Ja, das heißt dann von seinen Nachfolgern, er war ein König nach dem Herzen Gottes, aber nicht so wie sein Vater David. Denn, und dann kam irgendwas, was er nicht so ganz gemacht hat wie David. David war der Inbegriff eines Königs nach dem Herzen Gottes. Trotz all des Mist, den er gebaut hat. Mir wäre da fast ein anderes Wort rausgerutscht. Und das ist der Unterschied zwischen Saul und David, dass David immer wieder zu Gott zurückgekommen ist. Ob er Angst hatte, ob er Mist gebaut hatte, egal was passiert ist, er ist immer wieder zu Gott zurückgekommen. Und das war der entscheidende Unterschied. Und ja, David war der gesalbte Nachfolger Sauls. Das ist nochmal wichtig, jetzt gleich in der Höhle. Ja? Wenn David sagt, er ist der gesalbte Gottes, Saul ist der gesalbte Gottes, stimmt ja, Gott hatte da den Saul salben lassen. Aber eigentlich hatte Gott ja diese Salbung schon wieder zurückgenommen und auf David gelegt. Und trotzdem sagt David, ich vergreife mich nicht an einem gesalbten Gottes. Gott wird richten zwischen uns. Gott wird dich richten wegen der Dinge, die du an mir getan hast. Aber ich werde es nicht selber tun. Der Streit, um den es hier eigentlich geht, er ist aus Sauls Angst genährt. Saul hat längst begriffen, dass David der Nachfolger wird. Das fängt eigentlich ein bisschen an, als David den Goliath erschlägt. Aber dann später, Saul macht David zu seinem Feldherrn. Dann diese Gesänge, Saul hat 1.000 erschlagen, David aber 10.000. Und Saul wird neidisch und Saul kapiert, das sagt er ja hier auch, ich weiß, dass du mein Nachfolger werden wirst. Das heißt im Grunde ja auch, ich weiß, dass ich daran nichts mehr ändern kann. Ja, also eigentlich weiß er auch, dass seine Versuche, David umzubringen, umsonst sind. Wenn er weiß, er wird der Nachfolger werden. Und trotzdem, also das ist diese zerrissene Persönlichkeit des Saul. Saul hat Angst, Neid, alles, was da drin steckt. Und David hat diesen Streit eigentlich nie aufgenommen. Mindestens zweimal hat Saul versucht, David mit dem Spieß an die Wand zu nageln. David hätte ja einfach mal den Spieß aus der Wand ziehen und zurückwerfen können. Vermutet, er hätte besser getroffen. David hat diesen Streit nie angenommen. Und ich habe das ja jetzt eben in der Einleitung mal in diesen Kontext gestellt mit dem Gebot der Feindesliebe, das wir als neutestamentliche Gemeinde haben. Und das ist für mich die erste Frage. Ich stelle es bewusst als Frage, nicht als rein rhetorische Frage. Kann es sein, dass es einfach Situationen gibt, wo wir einen Streit gar nicht annehmen sollten, wenn jemand mit uns Streit sucht? Ich sage nicht, dass es grundsätzlich immer so ist. Paulus in Philippi lässt sich auspeitschen, erst am nächsten Morgen lässt er den Gemeindeoberen sagen, ihr seid ja mutig, dass ihr einen römischen Bürger ohne Gerichtsurteil auspeitschen lasst. In Jerusalem später, da sagt das vorher, beruft er sich vorher auf sein Recht. Saul wusste das auch Saulus hieß er auch, Paulus, wusste auch in Philippi schon, dass die das nicht dürfen. Aber offensichtlich hat Gott ihm da in irgendeiner Weise klar gemacht, lass es geschehen. Und er lässt es geschehen. In Jerusalem war es anders. Da beruft er sich darauf und lässt es nicht geschehen. Also einmal wehrt er sich, einmal nicht. Einmal beruft er sich auf sein Recht, einmal nicht. Und ich gehöre also nicht zu denen, die sagen, wir müssen als Christen immer den untersten Weg gehen. Ja, also ich weiß nicht, ihr kennt sicher diesen Satz. Den würde ich so pauschal nicht unterschreiben, weil ich das auch im Neuen Testament nicht wiederfinde, dass sie das immer getan haben. Sondern die Frage ist eigentlich, was dient der Sache Gottes, wenn ich mich jetzt wehre oder wenn ich es geschehen lasse? Wir hatten in Zeitz eine schwierige Entscheidung, ist uns wirklich, wirklich schwer gefallen. Und zwar das Gemeinschaftshaus, das war ursprünglich mal so ein U-Bau, hinten war eine Werkstatt drin, vorne war das Wohnhaus. Wer Zetti kennt, das ist da im Gemeinschaftshaus mal gegründet worden vor über 100 Jahren. Also diese Schokoladenfabrik aus Zeitz. Und vorne, wie gesagt, hat die Familie gewohnt, hinten war die Werkstatt. Das ist da mal geteilt worden. Und der vordere Teil war jetzt das Gemeinschaftshaus. Und nach der Wende, also alles war praktisch am Verfallen, nach der Wende hat dann die Stadt angeboten, den hinteren Teil und den Zwischenbau abzureißen. Der Zwischenbau gehörte ja zur Hälfte der Gemeinschaft, zur Hälfte gehörte der zu dem hinteren Grundstück. Und dann war die Auflage, also für die Gemeinschaft den vorderen Teil zu sanieren, haben sie ja auch gemacht, und für den Besitzer hinten die Auflage, da was Neues hinzubauen, was einigermaßen wieder so aussieht wie vorher. Eines Tages kriegen wir Post. Wenn wir nicht innerhalb von 2 Wochen wieder sprechen, geht man davon aus, dass wir einer Grenzbebauung zustimmen. Also wir haben natürlich, wenn man so ein Ultimatum kriegt, was macht man? Immer erstmal Widerspruch. Denn dann kann man in Ruhe überlegen, ja, aber 2 Wochen, wir hätten jetzt, ich nehme an, das ist hier genauso, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls da war es so, dass die Grundstücke dem Verband gehören, weil der ist ja der Rechtsträger. Also hätten wir ja vor Ort das gar nicht alleine entscheiden können, wir hätten den Verband ein... Und das alles innerhalb von 2 Wochen, das war eine Frechheit, Entschuldigung. Ja, also und deswegen haben wir sowieso erstmal Verband angerufen, hier, ihr müsst da sofort Widerspruch einlegen. Und dann hat bei uns der Gesprächsprozess angefangen, dann haben wir auch Gespräche geführt und wir haben letztendlich nicht zugestimmt. Wir haben noch einen Kompromissvorschlag eingebracht, aber es war eigentlich klar, wenn wir nicht zustimmen, kann der da hinten nicht bauen. Denn das, was ihm dann noch bleibt, hätte eine Mauer an der Straße hochziehen können. Er hätte also nicht mehr wirtschaftlich bauen können. Und wie verhält man sich jetzt als Gemeinde? Ja, immer den untersten Weg gehen, hätten wir das ja in Kauf nehmen müssen. Dann wäre unser Hof hinten praktisch für Kinderarbeit etc. praktisch unbrauchbar geworden. Denn die hätten so nah, ich glaube, die wollten auf 2,5 Meter an die Grenze bauen. Ja, und der Hof war eh nicht allzu groß. Er war vielleicht von der Tiefe so, wie der Raum hier breit ist. Ja, und dann da nochmal 2,5 Meter und dann wollten die auf 10 Meter Draufhöhe oder sowas bauen. Wir haben gesagt, also das würde unsere Arbeit blockieren. Wir haben, und dann hat die Stadt, und die kam genau mit der geistlichen Keule. Ihr als Christen, ihr müsstet doch erst recht und was weiß ich. Zum Glück hatten wir jemanden mit, der öfter solche Verhandlungen führt und der dann einfach gesagt hat, sie müssen uns hier überhaupt nicht unter Druck setzen. Und da haben sie dann zurück, nein, wir wollen sie ja nicht unter Druck setzen. War es dann, es ist letztendlich dabei geblieben, wir haben Nein gesagt, es ist nicht gebaut worden. Ich meine, der da bauen sollte, der hat sich innerlich die Hände gerieben, denn der wollte eigentlich gar nicht mehr bauen, aber er hatte ja, weil er gemerkt hatte, dass ein Zeitz kein Geld verdienen kann mit dem Haus. Also Zeitz hatte in der Spitze 50.000 Einwohner, jetzt zum Schluss noch 15.000. Und da ein neues Haus reinbauen mit Mietwohnungen, ist vielleicht kein so ganz schlauer Gedanke. Und nur er hatte sich ja verpflichtet zu bauen. Sonst hätte er die Abrisskosten zurückzahlen müssen. Wenn die Stadt ihm aber keine Baugenehmigung besorgen kann. Also der war eigentlich sogar glücklich drüber. Aber ja, was macht man mit solchen Momenten? Welchen Weg gehen wir? Nehmen wir den Streit auf? Wir haben damals gesagt, ja, wir nehmen das auf. Wir sagen nein, wir widersprechen. David hier nimmt den Streit nicht auf. Paulus macht es einmal so und einmal so. Übrigens in anderen Situationen, wo es jetzt um Philister oder sonst was geht, hat David jeden Streit aufgenommen. Ja, da hat er nichts einfach laufen lassen. Also auch da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Aber diesen konkreten Streit hier nimmt David nicht auf. Was sind die Motive dahinter? Bei Saul ist es Angst. Die Ängste haben wir ja vorhin schon angesprochen. Es ist auch irgendwie die Ehrsucht. Ich bin der König, ich will es auch bleiben und so weiter. Am Anfang wollte er gar nicht, da ist er weggelaufen, als er gesalbt werden sollte. Aber jetzt hat er sich ganz offensichtlich an den Posten gewöhnt und will ihn nicht abgeben. Was ist es bei David? Es ist zum einen Gott Vertrauen. Wenn Gott sagt, er wird mich zum König machen, dann kann er das auch und dann wird er das auch. Und damit ist das Ding für David erstmal klar. Es ist aber auch Gottes Furcht. Ich werde mich nicht an dem Gesalbten Gottes vergreifen. Gott hat diesen Mann gesalbt. Gott hat diesen Mann zum König über Israel gesetzt. Wer bin ich dann, dass ich dem die Kehle durchschneide? Ich werde die Entscheidung Gottes nicht rückgängig machen. Nicht einmal unter diesen Umständen, dass Gott selber das ja eigentlich schon zurückgenommen hat. Aber David sagt, das ist nicht mein Ding. Und dann ist es auch Treue gegenüber Gott. Und wenn wir das jetzt nochmal an den Anfang, die Frage nach der Feindesliebe. Ich glaube, wenn wir das leben wollen und wenn wir sagen wollen, ich will nach dem leben, was Gott mir sagt, dann sind es genau diese drei Dinge, die David hier lebt, die uns das möglich machen können. Nämlich Gott Vertrauen, Gottes Furcht und dann die Treue Gott gegenüber. Denn wenn ich auf den anderen gucke, dann geht mir das Messer in der Tasche auf. Dann geht der Dolch, mit dem er den Mantel da zerschnitten hat, von ganz alleine in die andere Richtung, Richtung Kehle oder was weiß ich da. Wenn ich auf das gucke, was der mir angetan hat, ja, da gehen die Emotionen hoch, ob ich will oder nicht. Wenn ich auf mich gucke, auf meine Gefühle, passiert dasselbe, weil ich bin verletzt. Ja, selbst wenn man das erstmal nicht ernst nehmen will, die Gefühle kommen hoch. Das Einzige, was uns helfen kann, ist wirklich auf Gott zu sehen. Das, was David hier tut. Er fragt nicht nach den Freunden, die sagen, tu's. Die argumentieren ja, die kennen ja ihren Führer. Die sagen hier noch, das ist die Gelegenheit, die Gott dir gegeben hat. Ganz schön hinterhältig, oder? Wenn du diese Gelegenheit nutzt, dann lässt du eine Gelegenheit, die Gott dir gegeben hat, verstreichen. Ganz schön hinterhältig, oder? Wie die hier argumentieren. Aber David fällt im richtigen Moment noch ein. Den hat Gott gesalbt und berufen. Das heißt, wenn ich mich an dem vergreife, vergreife ich mich an Gottes Plan, an Gottes Willen. Und wenn die Situationen können natürlich tausendfach sein, das ist mir schon bewusst. Die kann ich jetzt gar nicht alle aufgreifen, aber nur mal beispielhaft, wenn mich jemand angreift, sei es jetzt in der Gemeinde, der alles, was ich mache, irgendwie kritisieren muss, schlecht reden muss. Kennt ihr solche Situationen? Das sind meistens ähnliche Phänomene. Entweder ist da Neid im Spiel oder Angst, dass einem jemand den Posten wegnimmt oder irgendwelche verletzten Gefühle aus der Vergangenheit. Und jetzt rächt sich einer. Im schlimmsten Falle hat das noch nicht mal was mit mir zu tun. Ja, sondern eigentlich hat derjenige mit einem ganz anderen ein Problem. Aber ich werde jetzt so zur stellvertretenden Zielscheibe sozusagen. Und der meckert immer an mir rum, der nörgelt immer an mir rum. Das Einzige, was dann hilft, nicht irgendwann mal zurückzuschießen, ist, auf Gott zu vertrauen. Sagen, Gott hat mich hierher gestellt und ich will ihm die Treue halten. Und das heißt für mich in dieser Situation, ich werde nicht zurückschlagen. Oder ich werde erstmal auf die Knie gehen und fragen, Herr, wie soll ich mich denn hier verhalten? Es kann ja durchaus auch, siehe Paulus, angemessen sein, das mal zu beenden und zu sagen, hier, Moment mal. Aber es können ganz verschiedene. Es kann zum Beispiel sein, ich suche erstmal das Gespräch und versuche das mal anzusprechen. In der konkreten, akuten Situation ist das oft sehr schwer. Aber man kann ja dann mal sagen, ich suche mal ein Gespräch, ich mache mal einen Termin aus und man redet mal drüber, ich habe den Eindruck, dass da irgendwas zwischen uns nicht rund läuft. Ich hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich drei Baustellen gleichzeitig in einem bestimmten Bezirksteil, in der ersten Stelle. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich jedes Mal, bevor ich da hochgefahren bin, meistens hatte ich die alle drei nacheinander. Der Bezirk war sehr groß, das waren also über 40 Kilometer, um da oben hinzukommen. Also fing mit 42 an und dann so alle 2 Kilometer war noch ein Ort. Und irgendwann habe ich jedes Mal, bevor ich da hingefahren bin, wirklich das in Gottes Hand gelegt, habe gesagt, Herr, weil in jedem der drei Orte war irgendwo was geköchelt hat. Und ich habe es dann wirklich jedes Mal, bevor ich da hingefahren bin, Gott hingelegt. Und ich muss eigentlich sagen, alle drei Dinge hat Gott für mich geregelt. Zum Teil auf ziemlich heftige Art und Weise. Hätte ich so nicht gemacht. Aber ich denke mal, Gott hat keinen Fehler gemacht dabei. Also mit einem, das hat sich in Luft aufgelöst. Das war für mich natürlich die angenehmste Variante. Ich habe mich mit dem plötzlich verstanden. Die Konflikte waren weg. Es lief auf einmal, es ging auf einmal. So hätte ich mir das in allen dreien gewünscht. Im zweiten Ort, die kamen plötzlich nicht mehr. Es hat richtig geknallt zwischen unserem Bezirksvorsitzenden und der Familie oder vor allen Dingen dem Familienvater. Und von da an kamen sie nicht mehr. Damit war ich das Problem auch los. Hätte ich mir so nicht gewünscht, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ich hätte mir gewünscht, wir hätten irgendwie einen sachlichen Weg gefunden. Aber für die Gemeinde war es vielleicht das Beste. Ja, also jetzt nicht nur für mich, es betraf ja alle. Und bei dem dritten halt gab es eigentlich eine Katastrophe in der Familie dieses Mannes und er wurde dadurch bedingt zugänglicher. Hätte ich mir erst recht nicht gewünscht. Also da hat Gott gehandelt, in allen drei Fällen. Aber es kann auch sein, dass Gott mir den Auftrag gibt, etwas zu tun. Es wird nicht immer so sein wie hier bei David. David tut ja auch nichts. Sondern er legt die Sache Gott hin und Gott regelt es. David wird König. Letztendlich stirbt Saul durch Selbstmord. Aber wichtig ist, dass wir unsere Sache nicht einfach so in die eigenen Hände nehmen, sondern dass wir wirklich fragen, Herr, was willst du? Und dann kann es sein, dass ich von Gott auch den Auftrag und grünes Licht kriege, mich selber zu verteidigen an dieser Stelle. Es kann sein, dass Gott das für mich regelt, wie in diesem Bezirksteil da vor, ach was weiß ich, wie viele Jahren, 25, ist schon ziemlich lange her. Es kann sein, dass es eine Mischung gibt. Plötzlich kommt jemand auf mich zu, wir können reden. Oder eine Situation, da musste ich Buße tun über der Situation, unabhängig vom Anteil des anderen. Und von da an konnten wir uns vertragen. Ja, ich weiß nicht, ob der andere jemals seinen eigenen Anteil eingesehen hat, erkannt hat, aber ich habe meinen erkannt und habe darüber Buße getan und habe erlebt, plötzlich können wir uns offen und frei begegnen. Wir haben nie darüber geredet. Ja, als Seelsorger würde ich immer sagen, ihr müsst euch aussprechen, ihr müsst darüber reden, ist in dem Fall nie passiert. Aber wir konnten uns von Stunden an, wir konnten sogar sachlich streiten. Vorher sind wir uns wegen Kleinigkeiten an den Hals gegangen. Jetzt konnten wir sogar in der Sache streiten, ohne dass es auf die persönliche Schiene ging. Echt ein Wunder für mich. Aber der erste Schritt war, dass ich bekennen musste, ich habe an der Geschichte auch meinen Anteil. Vorher habe ich ja nur den Anteil des anderen gesehen, ne? Und habe darüber geschimpft und gemacht und getan. Ich musste erst mal erkennen und eingestehen, dass ich auch meinen Anteil an der Kiste habe. Und das habe ich auf Knien vor Gott getan. Ich vergebe ihm und ich bitte um Vergebung, wo ich schuldig geworden bin. Und von Stund an konnten wir uns offen begegnen. Was ich damit sagen will ist, allein aus meinem Leben kann ich schon sagen, ich kenne die ganze Bandbreite von ich rede, spreche was an und wir klären das, bis hin ich tue gar nichts und Gott macht alles. Und ich habe alles auch schon in meinem Leben erlebt. Und auch bei David können wir eigentlich alles finden. Das ist ja nur eine Geschichte hier, wo er in diesem Fall tatsächlich nichts tut. Und auch später nicht. In der Auseinandersetzung mit Saul geht David nicht rein. Da sagt er, das ist Gottes Sache, er hat den gesalbt, er hat mich salben lassen, jetzt muss er das auch klären. Und David wartet es ab und vertraut darauf. Und das ist auch in bestimmten Fällen genau der richtige Weg. Aber ich muss eben auch fragen und darüber beten, ist es in dieser konkreten Situation, in der ich gerade drin bin, der richtige Weg? Es muss nicht immer der Weg sein. Das ist ja immer die Krux, wenn wir solche Berichte aus der Bibel lesen. Denn die Berichte sind immer situationsbezogen. Ja? Und wenn wir mal gucken, wie unterschiedlich Jesus handelt. Dem einen sagt er, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Hätte er das am Teich Bethesda gesagt, der hätte da noch 30 Jahre gelegen. Denn als Jesus ihn fragt, willst du gesund werden? Ach Herr, mir hilft doch sowieso keiner. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Halleluja, dass Jesus das nicht immer sagt, oder? Wo wären wir, wenn Jesus das immer sagen würde? Wie viele Wunder habt ihr schon erlebt, die ihr nicht erlebt hättet, wenn Jesus in dem Moment gesagt hätte, dir geschehe, wie du geglaubt hast? Also bei mir kommen da einige zusammen. Ja, also das ist das Problem mit Berichten. Aber es kann so sein. Und es ist ein möglicher Weg, so wie es hier bei David und Saul gelaufen ist. Es kann richtig sein, dass ich es nicht nutze, wenn Gott mir die Gelegenheit, wenn sich die Gelegenheit ergibt oder Gott mir die Gelegenheit gibt, mich jetzt selber von einer Last zu befreien und den jetzt abzuservieren. Ich meine, wir werden in der Regel keinem die Kehle durchschneiden. David hätte damit von der Sache her sicher keine Probleme gehabt. Er hat so manch einen mit dem Schwert vom Diesseits ins Jenseits befördert. Das müssen wir mal ganz nüchtern sehen. Da war Goliath vielleicht der Erste, aber ganz sicher nicht der Letzte. Ja, vorher hatte er es ja mehr mit Löwen und Bären, aber David konnte sehr unterschiedlich und wir auch. Wir haben immer ein Spektrum an Möglichkeiten. Lasst uns Gott fragen, was in dieser konkreten Situation jetzt, und ich vermute mal, dem einen oder anderen steht jetzt was vor Augen, wo er gerade in irgendeinem Clinch drin hängt. Nicht jedem, denen jetzt nichts vor Augen steht, Halleluja, preist den Herrn und dankt ihm. Aber ich denke, dem einen oder anderen steht was vor Augen. Situationen, wo er gerade drin steckt. Lasst uns Gott fragen, was willst du, wie ich damit umgehen soll? Soll ich es ganz dir überlassen und ja, ich will für euch streiten und ihr sollt still sein? Oder soll ich die Auseinandersetzung suchen? Oder soll ich, wie wir damals durchs Baurecht so einen Hebel hatten, sollen wir den nutzen? Wir haben viel gebetet, weil uns frommen, braven Christen fällt nicht leicht, gleich eine ganze Stadtverwaltung herauszufordern. Und vor allen Dingen einer unserer Leute war auch noch führend in der Stadtverwaltung tätig. Aber wir haben es einfach in dem Moment als richtig erkannt und angesehen. Und ich bin auch immer noch überzeugt, dass wir es richtig gemacht haben. Aber in dem Moment wirklich zu fragen, Herr, was willst du? Lasst uns beten. Herr, und du weißt, wer von uns jetzt irgendwelche solche Situationen vor Augen hat. Und ich möchte sie dir alle bringen. Du siehst ja in unsere Gedanken rein und du kennst jede einzelne Situation, die jetzt irgendjemandem von uns durch den Kopf geht. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem auch zeigst, wie er damit umgehen soll. Und dass du jedem von uns auch den Mut schenkst, das, was du uns zeigst, zu tun, umzusetzen. Dass wir im Vertrauen auf dich das Richtige tun. Danke, Herr, auch für Unsicherheiten, dass wir nicht immer genau wissen und dann vielleicht mit vollem Selbstbewusstsein in die falsche Richtung marschieren. Sondern danke, dass du uns auch diese Unsicherheit gibst und behältst. Aber schenke, dass wir jetzt zu dir kommen und uns von dir zeigen lassen, was der richtige Weg ist, wie wir uns verhalten sollen. Und dann hilf uns auch dabei, das Richtige zu tun. Amen.